Ich will wieder anfangen mit Philipper 2. Wir wollen uns heute noch einmal ein Beispiel anschauen, wie der Name Jesu gebraucht wurde von den ersten Christen. Ein Beispiel, an dem wir nicht nur über den Namen Jesus, sondern auch über andere Dinge vieles lernen können. Aber wir wollen uns zuerst noch mal anschauen, diese Basis des Namens Jesu. Was steckt in dem Namen Jesus? Und in Philipper 2, Vers 9, das fängt an mit darum. Na, wenn ein darum ist, ist es immer gut, davor zu schauen, warum steht da das darum. Und es geht darum, dass Jesus gehorsam war, dass er ein Mensch wurde, dass er bis zum Tod am Kreuz sich erniedrigt hat und den ganzen Plan vollendet hat. Und dann geht's weiter. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, als er die ganze Erlösung vollbracht hat für uns, hat Gott ihm sozusagen als Beleg dieses Sieges und als Zeichen dieser Autorität diesen Namen verliehen oder geschenkt. Ja, Jesus wurde ja von seinen Eltern schon vorher benannt mit dem Namen Jesu, aber da wurde dieser Name Jesus wie ein Zeichen der Vollmacht, ein Siegel des Sieges durch Kreuz und Auferstehung Jesus nochmal verliehen. Und seitdem ist in diesem Namen diese Kraft und diese Autorität, vor dem sich jeder beugen muss, alle himmlischen, alle irdischen, alle unterirdischen. Niemand kann dem Namen Jesu widerstehen. Diese Kraft ist da drinnen. Diese ganze Auferstehungskraft, von der wir auch im ersten Kapitel von Epheser 1 lesen, in diesem Gebet, wo steht, dass wir beten sollen, dass der Heilige Geist uns Erkenntnis schenkt, was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, den Glaubenden, ist, gemäß der Wirksamkeit der Macht, seiner Stärke, die er wirksam hat werden lassen, als er Jesus von den Toten auferweckt hat. Ja, Jesus war gestorben, beladen mit unserer Schuld, mit unserer Sünde, und er war im Totenreich. Und der Heilige Geist kam und die ganze Kraft Gottes kam und sie hat gesagt, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan und Jesus wurde wieder eingesetzt als Sohn Gottes. Er wurde wieder, das steht in Römer 1, ich glaube Vers 4, eingesetzt als Sohn Gottes. Ja, in Apostelgeschichte 13 haben wir uns das letzte Mal gesagt, hat es Paulus sogar verglichen mit, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt mit der Auferstehung Jesu. Also da wurde Jesus in Kraft und Autorität als Sohn Gottes wieder eingesetzt und dann hat er dem Tod und dem Totenreich die Schlüssel weggenommen, hat ihnen ihre Macht, ihre Kraft weggenommen, hat den Teufel überwältigt, ist siegreich auferstanden und diese ganze Kraft, diese ganze Autorität, die in diesem Sieg und in dieser Auferstehung ist, liegt jetzt im Namen Jesu drinnen. Und wir dürfen diesen Namen verwenden. Und dieser Name, der Name Jesu, wirkt schon allein Wunder. Weil dieser Name ist sozusagen wie ein Zeichen, wie ein Siegel dieser Autorität. Es ist so ähnlich, wie wenn ein Polizist in Zivil auf dich zukommt und dann sagt er, hier können Sie nicht lang gehen. Und wenn irgendein Zivilist mir sagt, ich darf da auf der öffentlichen Straße nicht lang gehen, ja, das würde mich jetzt nicht so groß jucken. Kommt natürlich darauf an, wie der ausschaut, ja. Wenn er so ein 2 Meter breiter wäre, es was anderes als. Aber nehmen wir mal an, es ist ein ganz schmächtiger Mann und er sagt, Sie dürfen hier nicht lang gehen. Und er sagt so, wieso denken Sie, dass Sie mir das sagen können? Und dann zeigt er aber seine Dienstmarke, er ist hier Polizist und hat hier Autorität und sagt, Sie können hier nicht lang gehen, weil das ist jetzt polizeilich abgesperrt, weil da hinten irgendwas passiert ist. Und dann ist egal, wie stark oder wie schwach der ist, diese Marke zeigt, er hat die Autorität, er hat die Vollmacht zu sagen, Sie dürfen hier nicht lang gehen. Und so ähnlich ist es mit dem Namen Jesu. In diesem Namen Jesu ist diese Macht, ist diese Kraft, ist diese Vollmacht. ist natürlich nur ein läppischer Vergleich, er hat noch viel mehr Kraft und Macht im Namen Jesu als jetzt in so einer Marke, aber bloß um uns das klar zu machen. Und Jesus hat uns herausgefordert und hat uns gesagt, wir dürfen in diesem Namen einerseits für uns den Vater bitten. Ja, wenn wir im Namen Jesu den Vater bitten, heißt das nicht so sehr, dass wir sozusagen wie Jesus vor dem Vater stehen, sondern wir stehen auf der Basis dieses Bundes, dessen, was Jesus für uns erworben hat durch seinen Tod und Auferstehung vor ihm. Und wir bitten ihn auf der Grundlage dieses Bundes, auf der Grundlage dessen, was Jesus für uns erworben hat, was uns zusteht, was wir beanspruchen dürfen, was Gott möchte, dass wir beanspruchen, weil er hat es ja für uns bereitgelegt. Es ist ja nie so, dass wenn du Gott um etwas bittest, was Jesus für uns erkauft hat, dass wir Gott groß überreden müssten, weil er hat ja seinen Sohn gesandt, damit wir diese Dinge haben können. Und Jesus ist gestorben, damit wir diese Dinge haben können. Er hat sie für uns bereitgelegt und er freut sich sogar, wenn wir ihn um diese Dinge bitten. Ja, das ist das, was Jesus gesagt hat. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Ja, damit unsere Freude völlig wird, aber auch damit die Ehre und das Lob für Gott groß wird. Gott wird dadurch verherrlicht und gelobt, indem es seinen Kindern gut geht. Manchmal denken wir so in geistlichen Dingen so ein bisschen verquer, ja? Wenn du eine Familie hast, oder sag mal, du hast zwei Familien, und beiden Familien, ja, die Väter verdienen gut, sie haben genug, dass es kein Mangel ist, und du hast die einen Kinder, die laufen herum in alten, abgetragenen Kleidern, und die anderen laufen herum und haben immer gute, neue Kleider. Ja, was sagt das über die Väter aus? Wenn es nicht daran liegt, dass der eine weniger als der andere verdient. Und so ähnlich ist es auch mit Gott. Ja, wir wollen das nicht auf die Spitze treiben, aber und nicht ins Extrem überziehen, aber da ist eine Wahrheit drinnen, die wir auch erkennen dürfen. Ja, in 2. Korinther 1, Vers 20 steht das so schön drinnen. Da steht, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm, das ist Jesus, in ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Jesus das Ja und das Amen zu jeder Verheißung Gottes hinzugefügt. Da steht, in ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Gott bekommt Ehre jedes Mal, wenn wir eine Verheißung, die er für uns hat, in unserem Leben ergreifen. Das ehrt Gott. Gut, aber da möchte ich jetzt gar nicht so viel weitergehen. Wir haben uns das letzte Mal angefangen, das anzuschauen, wie dieser Name Jesu wirkt. Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Es ist ja nicht nur so, dass wir den Vater bitten dürfen, sondern wir haben in diesem Namen auch Autorität über die Dämonen, sie auszutreiben oder auch Autorität, dem Teufel zu widerstehen, wenn er uns angreifen will. Wir dürfen in diesem Namen Kranken die Hände auflegen, dass sie geheilt werden. Das haben wir uns angeschaut mit dem Gelähmten an der schönen Pforte, der von Petrus und Johannes geheilt wurde. Und da haben wir gesehen, und da blättern wir nochmal schnell hin, Apostelgeschichte 3, wie der Name Jesu wirkt. Ja, in Vers 12, da sagt Petrus, ihr Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit oder Gottesfurcht bewirkt, dass er gehen kann. Also der Name Jesu wird nicht dadurch wirksam, dass wir viel beten, viel religiöse Übungen machen, viel geistliche Übungen machen, sondern die Kraft liegt im Namen Jesu. Sie liegt nicht in uns, sie liegt nicht in dem, dass wir uns sozusagen irgendwie geistlich aufpushen müssten, weil die Kraft und die Vollmacht liegt in dem Namen Jesu. Und wir haben das Recht bekommen, diesen Namen zu gebrauchen und zu verwenden. Und dann sehen wir etwas sehr Interessantes, das haben wir uns dann angeschaut. Jedes Mal, wenn Petrus erzählt, dass der Name Jesu etwas bewirkt hat, dann erklärt er auch, warum der Name Jesu wirkt. Ja, er sagt hier, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert habt und vor Pilatus verleugnet habt, als dies entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt ihn, den Heiligen und Gerechten, verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürst des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Also er legte die Basis, warum in dem Namen Jesu diese Kraft ist. Und dann sagt er, und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Also das Geheimnis, um den Namen Jesu anzuwenden, dass er auch wirklich wirkt, ist, du musst es im Glauben machen. Du musst wirklich glauben, dass da diese Kraft dahinter steht, dass in diesem Namen diese Autorität ist, vor dem sich alle Knie beugen müssen. Du musst, wenn du ihn im Gebet bittest, glauben, dass durch den Namen Jesu und durch das, was er am Kreuz und durch seine Auferstehung vollbracht hast, du einen Anspruch und das Recht hast, um diese Dinge zu bitten, worum du bittest, dass Gott sie dir schon zugesprochen hat, dass Jesus das Ja und das Amen dazu gesprochen hat. Es ist dieser Glaube sozusagen, der diesem Namen sozusagen, der dir das Recht gibt, diesen Namen zu gebrauchen und ihn zu verwenden. Und wir haben uns das angeschaut, wie eben sowohl Petrus und auch der Gelähmte, diese beiden in dieser Situation, das angewandt haben. Schauen wir uns nochmal ganz kurz zur Wiederholung an. Ja, Petrus, ich lese aus Vers 6, Kapitel 3, Vers 6. Petrus aber sprach zu dem Gelähmten, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Also er spricht zu ihm und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark und er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Das war das, was man von äußerlich sah. Und dann erklärt er das. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Ja, der Glaube an seinen Namen, das war das, was Petrus noch machte. Er zog ihn hoch und er wurde stark. Seine Knöchel wurden stark. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Das ist das, wo der Gelähmte dann aufsprang, weil er wusste, da ist Kraft in dem Namen Jesu. Und wir haben uns das angeschaut in Kapitel 4, Vers 9 und 10. Da sehen wir dasselbe wieder, wie in dem Moment, wo sich Petrus vor der Volksmenge rechtfertigte, musste er sich jetzt vor dem Hohen Rat rechtfertigen. Und er sagte, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Er sagt wieder, es war dieser Name, das war das, ja, sie haben gefragt, in welchem Namen, welcher Kraft habt ihr das vollbracht? Er sagt, die Kraft, die Autorität, die Macht ist in diesem Namen, aber sobald er den Namen Jesu erwähnt, erwähnt er wieder die Grundlage, warum dieser Name kraftvoll ist. Ja, das ist in Vers 10, man überliest das so schön. Aber er sagt, im Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aus den Toten auferweckt hat, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Und vermutlich hat er zu dem Gelähmten genau dasselbe gesagt, als er ihm im Namen Jesu befohlen hat, dass er ihm das kurz erklärt hat, was in diesem Namen drinnen steckt. Und deswegen war der Glaube da und deswegen konnten sie in diesem Glauben handeln. Und wir wollen uns jetzt noch eine weitere Begebenheit anschauen, und zwar in Apostelgeschichte 8. Da sehen wir eine Erweckung. Ja, das ist der Dienst von Philippus in Samaria. Und das Besondere dabei ist, dass wir hier einmal, und es ist eigentlich, soweit ich weiß, einmalig in der ganzen Bibel, eine Formulierung finden, die für uns eben hier jetzt in dem Zusammenhang interessant ist. In Vers 12 steht das, dass Philippus ihnen das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte. Also verkündigte ihnen die gute Botschaft vom Reich Gottes, ja, das sehen wir bei vielen anders, aber auch die gute Botschaft von dem Namen Jesu Christi. Das heißt, er hat über den Namen Jesu Christi gepredigt. Ganz offensichtlich war das ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil seiner Predigt, die er damals dort gepredigt hat. Und die Frage ist, warum? Warum ist es nur in dieser einen Situation, warum wird es so betont? Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir werden das jetzt einfach mal so durchlesen und ich werde ein paar Dinge dazu sagen, dann wird uns das auch klar werden, warum das war. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war eine große Freude in jener Stadt. Also eine wunderbare Situation, er geht dorthin, er predigt ihnen Christus. Sie achten darauf, ja, einmütig, also sie sind alle interessiert, es sind nicht nur ein paar, sondern es ist wirklich, sie achten einmütig darauf, was er sagt, indem sie zuhören und zuschauen. Also sie hören auf das Wort und sie sehen, was das Wort bewirkt. Ja. Und etwas, was wirklich auffällig ist, viele unreine Geister, also viele wurden befreit von unreinen Geistern und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und natürlich große Freude, großer Jubel. Und die Frage ist ja, was lag da so dahinter? Und im nächsten Vers beginnt jetzt die Erklärung, denn es gab eine Besonderheit damals in Samaria. Es war eine besondere Situation an diesem Ort. Ein Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt. Der trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei oder dass er ein Großer sei, also ein Mächtiger, ein Starker, ein Autoritätsvoller, ja, ein geistlich Autoritätsvoller, aber natürlich nicht in dem Geist Gottes. Dem hingen alle vom Kleinen bis zum Großen an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit der Zaubereien außer sich gebracht hatte. Also die Situation war damals, da war jemand und es war nicht nur so, manchmal, wenn wir denken manchmal so an Zauberer wie bei uns so bekannte Illusionisten, aber der Simon war nicht so ein Illusionist, sondern da war jemand, der wirklich eine okkulte dämonische Macht hatte. Der konnte tatsächlich Dinge machen und hat die Leute außer sich gebracht. Er hat diese ganze Gegend, kann man sagen, ja, alle hingen ihm an. Er hat so viel immer wieder übernatürliche Dinge vollbracht, dass die völlig außer sich waren, dass die völlig ihm verfallen waren. Er hatte die geistliche Kontrolle über dieses Gebiet. Er hat die Menschen in Gebundenheit gehalten. Und er hat immer wieder große Wunder gebracht. Ja. Wunder allein zeigen noch nicht, dass da Gott wirkt. Ja. Die Menschen haben das nicht gesehen. Sie dachten, er ist die Kraft Gottes, die Große. Ja, sie sind darauf hineingefallen, wie manchmal Leute darauf hineinfallen, dass sie denken, alles Übernatürliche muss von Gott kommen. Aber das ist nicht so. Also es war hier eine okkulte Macht, die sich in einer Person auch äußerte, die dort Autorität hatte und die dieses Volk richtig unter Kontrolle hatte. Und in diese Situation kommt Philippus hinein, fängt an, in den Christus zu predigen und merkt natürlich, was vor Ort los ist. Und deswegen geht's dann weiter. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und im Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Also Philippus merkt, da ist eine okkulte Macht da, da ist jemand da, der die Menschen in okkulter Gebundenheit hält, in dämonischer Gebundenheit hält. Und er fängt an zu predigen. Und was setzt er dagegen? Er setzt dagegen die Botschaft von dem Namen Jesu. Er sagt, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden und er sitzt jetzt oben auf dem Thron Gottes und alles muss sich vor ihm beugen. Jeder himmlische, jeder irdische, jeder unterirdische, jeder große, jeder kleine und auch dieser Große, dieser Simon, der sich hier so groß nennt. Alles muss sich beugen vor dem Namen Jesu. Und er betont das mit dem Namen Jesu und sagt, der Name Jesu hat Autorität, er hat Kraft, er hat Macht, alles muss sich beugen vor ihm, nichts kann ihm widerstehen. Und diese Botschaft hat Kraft, die hat Autorität und plötzlich fangen an, die Dämonen aus den Leuten auszufahren. Er predigt Jesus, die Menschen wollen frei werden und die Dämonen können nicht widerstehen, sie müssen fliehen. Und wir haben manchmal so ein Verständnis, dass das so ein Kampf ist. Aber das ist kein Kampf. Wenn jemand frei werden will, dann können ihn die Dämonen nicht halten. Wir sehen das bei dem besessenen Gerasena. Mal schauen, ob ich das so schnell finde. Also in Markus 5 wird das beschrieben. Ich glaube, das ist auch in diesem Evangelium genau. In Markus 5, Vers 6. Also das war ja, Jesus stieg aus dem Boot am See Genezareth, kam in die Gegend der Gerasena. Und da war ein besessener Mann. Und es stellt sich nachher heraus, er war von einer Legion Dämonen gebunden. Eine Legion, das waren 6000 Leute. Ob das jetzt 6000 Dämonen waren oder ob das nur übertrieben war, aber es waren viele. Und wenn du jetzt ein Dämon wärst und hast jemanden gebunden, was möchtest du auf gar keinen Fall? Dass der Mensch zu Jesus hingeht, damit er frei wird. Also alles, was die Dämonen tun würden, normalerweise wäre wegrennen, wenn Jesus dahin kommt, sich verstecken und abwarten, bis er wieder abgefahren ist. Weil Jesus war ja nur kurz dorthin. Und der Mensch hat sich in den Höhlen dort versteckt und dort gehaust. Aber was passierte dort? Und als er Jesus von Weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Wir sind ja manchmal verwirrt, dass es dann heißt, und er schrie mit lauter Stimme und sagte, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten, ich beschwöre dich, bei Gott quäle mich nicht. Das waren die Dämonen, die sprachen. Aber der Besessene wollte frei werden und die 6000 Dämonen konnten es nicht verhindern, dass er zu Jesus rennt. Und wenn einer frei werden will, dann ist das kein Kampf, dann kannst du im Namen Jesus sprechen und der wird frei. Halleluja. Und das war dort in dieser Situation, er hat den Namen Jesu gepredigt, er hat den Sieg gepredigt, er hat gesagt, im Namen Jesu muss ich alles beugen. Und egal, was ihr gesehen habt, egal, was jemand behauptet, wie groß seine Kraft ist, der Name Jesu steht höher. Alles muss ich beugen. Er ist gestorben für uns, er ging ins Totenreich, er hat dort den Teufel entwaffnet, er hat dort den Tod die Schlüssel weggenommen, er hat dem Totenreich die Schlüssel weggenommen, er ist siegreich auferstanden, er sitzt auf dem Thron Gottes, er steht über allem, alles muss sich beugen vor ihm, selbst die Knie aller Himmlischen müssen sich vor ihm beugen, außer Gottes Vater selbst, aber alle Engel müssen sich vor ihm beugen. Alle Engelscharen, alle Irdischen, alle Unterirdischen, ja, alle Dämonen, egal wie groß oder klein sie sind, muss sich vor ihm beugen. Und diese Botschaft hatte Durchbruchscharakter. Ja. Sie brach durch, sie setzte die Leute frei. Ja. Aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend. Und viele gelähmt und Lahme wurden geheilt. Die Kraft Gottes zeigte sich auch darin. Und warum? Also ich habe eine Theorie, das kann ich vielleicht jetzt nicht belegen, aber ich denke, wenn er über den Namen Jesu und über die Kraft, die in dem Namen Jesu war, gepredigt hat, dann hat er einfach das Beispiel erzählt, wo das in der Urgemeinde so deutlich sichtbar wurde. Und das Beispiel war die Heilung des Gelähmten an der schönen Pforte. Das war ja dieses Beispiel, wenn ihr euch das anschaut am Anfang der Gemeinde. Ja, es gab Pfingsten, die große Erweckung, wo 3000 zum Glauben kamen. Und dann gab es dieses Wunder der Heilung des Gelähmten, wo dann die Gemeinde auf 5000 anstieg und wo sie dann auch gebetet haben, weil dann die Verfolgung einsetzte, dass Gott seine Hand ausstreckt und Zeichen und Wunder durch den Namen Jesu tut. Und dann sind auch viele Zeichen und Wunder geschehen im Volk, dass sie sogar die Kranken auf die Straßen gelegt haben, damit nur der Schatten von Petrus über sie fällt. Also, das war sozusagen ein ganz, ganz wesentliches Ereignis am Anfang der Gemeinde, was Durchbruch gebracht hat in Jerusalem nochmal. Was wirklich ihnen einen Freiraum gegeben hat, trotz Verfolgung, aber einen Freiraum gegeben hat, auch zu predigen. Und ich denke, als Philippus angefangen hat, über den Namen Jesu zu predigen, dann hat er auch dieses Beispiel erzählt, wo diese Kraft, die in dem Namen Jesu drinnen war, so deutlich wurde. Und das, was du predigst, das glauben die Leute und das passiert. Und er hat den Namen Jesu gepredigt. Ich denke, er hat ganz viel davon erzählt und deswegen wurden Menschen frei von Gebundenheit und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war eine große Freude in der Stadt. Und als sie glaubten, was er ihnen erzählte vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi, ja, durch den Namen Jesu Christi wurden sie frei und durch das, dass sie verstanden, was Jesus für sie erworben hat und dass sie ein Kind Gottes werden können, wurden sie gerettet und dann ließen sie sich taufen sowohl Männer als auch Frauen. Also es gab eine große Erweckung, viele Menschen wurden frei, viele wurden geheilt, aber vor allem viele wurden gerettet. Sie wurden frei, sie wurden Kinder Gottes. Die Freude war groß. Und sie wurden auch frei dadurch, das steht jetzt nicht so offensichtlich drin, aber sie wurden natürlich dadurch auch frei von dieser okkulten Kraft, die an diesem Ort war und die sich durch diesen Simon äußerte. Und dann kam dieser Simon und trat auf und er schaute zu, ne? Und es heißt hier so schön zusammengefasst, auch Simon selbst glaubte und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Ja, das ist so, sozusagen in kurz, fast schon ironisch, sarkastisch formuliert. Ja, vorher, er hat die ganze, diese ganze Stadt und die ganze Umgebung, die Leute außer sich gebracht durch seine Zauberei, durch seine okkulten Dinge, die er tat. Aber dann sieht er die Kraft Gottes wirken und er gerät selber außer sich. Ja, weil die Kraft Gottes ist doch gewaltiger und stärker als alles, was der Teufel wirken kann. Ja. Und er sieht, dass da eine größere Kraft ist als er. Er hört zu und er wird offensichtlich auch überführt und er bekehrt sich auch. Es gibt keinen Zweifel, auch wie es weitergeht, trotzdem, es gibt keinen Zweifel, dass er erstmal wirklich eine echte Glaubensentscheidung für Jesus getroffen hat. Er hat sich bekehrt. Und dann, nachdem er getauft war, ja, er hielt sich zu Philippus. Also, er wollte immer dort sein, wo die Dinge passieren. Ja, das kann man so ein bisschen verstehen, ja. Er war vorher derjenige, der, und das ist ja oft so, wenn Leute zum Kulten verstrickt sind, irgendeinen Grund gibt's, aber meistens sind sie fasziniert einfach von dem übernatürlichen Geschehen. Und darum hat er sich auch danach, denke ich, das war das, was ihn interessiert hat, was ihn fasziniert hat. Und er war dabei. Also er hat nicht selber angefangen zu predigen, sondern er war dabei, er hat zugeschaut. Und es hätte eigentlich auch ganz gut werden können. Aber schauen wir uns noch an, wie es weitergeht, weil da können wir auch ein bisschen was draus lernen. Und selbst wenn es dir nichts bringt, kann ich dir vielleicht noch ein paar Dinge dazu erzählen, dass du besser verstehst, was da abgeht, als es weitergeht. Und dann kommt nämlich Vers 14. Ja, also denk dran, Erweckung in Samaria, viele Leute glauben, die Macht Jesu demonstriert sich, der Name Jesu wird erhoben, die Menschen werden frei, selbst dieser Zauberer, der vorher diese okkulte Macht über sie hatte, hat sich bekehrt. Und dann Vers 14 heißt es, und als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Also die Apostel in Jerusalem hören Erweckung, wundervoll. Und dann schicken sie Petrus und Johannes dorthin. Ja, nicht so sehr zum Kontrollieren, sondern ich denke einfach zum Teilhaben und zur Unterstützung. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Das hier ist die laut, am lautesten und am klarsten tönende Schriftstelle in der ganzen Bibel darüber, dass du nicht automatisch mit der Bekehrung auch mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Weil dort war eine Erweckung und die Massen wurden bekehrt und sie wurden getauft und sie freuten sich und sie waren echte Christen. Aber der Heilige Geist war noch auf keinen von ihnen gekommen. Keiner war mit dieser Kraft des Heiligen Geistes erfüllt worden. Und wir müssen verstehen, wie bei allen anderen Segnungen Gottes, du empfängst alles, was von Gott kommt, durch den Glauben. Und die Menschen glauben nur das, was sie auch gelehrt und gepredigt bekommen. Und Philippus hat ihnen Jesus gepredigt. Er hat ihnen gepredigt das Reich Gottes. Er hat ihnen gepredigt den Namen Jesu. Das war das, worauf er sich konzentriert hat, was er weitergegeben hat, was er den Menschen vermittelt hat. Und es hat große Erweckung gegeben. Und Die ganze Gegend wurde umgewälzt. Und es wäre alles wunderbar gewesen und es war wunderbar, ja. Aber als die Apostel hinkommen, haben sie gesagt, okay, wir merken, da fehlt noch ein wichtiger Bestandteil. Da fehlt etwas Wichtiges, was die Christen brauchen, damit sie auch vorangehen können, damit sie auch selber in Kraft und Vollmacht predigen können, damit sie auch durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist mehr von der Führung Gottes erleben, damit sie auch mehr erleben davon, wie Gott ihnen Dinge offenbaren kann, und haben einfach gesagt, die Taufe im Heiligen Geist ist wichtig, sie ist notwendig, haben ihnen erklärt, was das ist, haben ihnen die Hände aufgelegt und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja, das ist nicht die einzige Stelle, woraus wir das sehen können, dass, ja, Jesus hat gesagt, in seinem Kapitel, dass die Welt den Heiligen Geist nicht empfangen kann, hat er zu seinen Jüngern gesagt. An einer anderen Stelle hat er gesagt, aber der Heilige Geist, der Vater gibt seinen Kindern den Heiligen Geist. Und wir sehen das in Apostelgeschichte 19, Vers 2, wo Paulus die Christen dort fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr geglaubt habt? Ja, viele Übersetzungen schreiben als, aber das ist falsch übersetzt. Das Griechische zeigt eindeutig, nachdem ihr geglaubt habt. Und so gibt es viele Stellen in der Bibel, wo das so drinnen steht und klar wird. Es gibt diese Erfahrung der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die wichtig ist, die aber nicht automatisch mit der Bekehrung zusammenfällt und auch nicht automatisch mit einer Erweckung zusammenfällt, auch nicht automatisch damit zusammenfällt, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen befreit werden, dass eine große Freude ist und die wichtig ist. Aber das nur am Rand. Philippus hat das nicht gepredigt und er hat das nicht praktiziert, die Leute in diese Taufe im Heiligen Geist hineinzuführen. Und jetzt plötzlich sehen wir etwas sehr Interessantes, wie es weitergeht. Jetzt kommt nämlich plötzlich Simon wieder ins Spiel. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Vollmacht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Los an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück und verkündigten das Evangelium vielen Dörfern der Samariter. Also was war da mit Simon passiert, dass er plötzlich so gehandelt hat? Ja, erinnern wir uns, er war derjenige, der zuerst diese okkulte Macht hatte und die Leute in Erstaunen setzte. Aber dann hat er gesehen und gehört die Botschaft von Jesus, hat gesehen, was Jesus bewirkt. Er hat tatsächlich geglaubt, er hat sich taufen lassen, er hat die Wunder gesehen, er war völlig baff. Und dann kommt das mit der Geistestaufe und das geht manchmal so unserem Empfinden entgegen. Wir denken ja eigentlich, wenn er schon Geld ausgibt, um Vollmacht zu bekommen, warum sagt er nicht, gebt mir die Vollmacht, dass ich Gelähmte heilen kann? Ja, das wäre doch etwas, um die Leute in Erstaunen zu versetzen, wenn ich Gelähmte heile. Aber was ist das für, wieso sollte ich Geld dafür ausgeben, damit Leute im Geist getauft werden? Ja. Das erscheint uns, also wenn ihr logisch nachdenkt, mir schien das immer etwas unlogisch, weil ich dachte, eigentlich ist das doch viel spektakulärer, wenn ein Gelähmter aufsteht, als wie wenn jemand im Geist getauft wird. Also das war ja das Denken vom Simon. Vielleicht auch das, vielleicht ein ganz kurzer Hinweis. Er war ja derjenige, der die Leute vorher in Erstaunen versetzt hat. Also es muss etwas sichtbar gewesen sein. Wir wissen aus der Kirchengeschichte von den Kirchenvätern, die das berichtet haben, dass die Samariter damals dann auch in Zungen gesprochen haben. Also irgendwas war sichtbar. Ja, für irgendwas Unsichtbares, was man nicht sehen kann, hätte er kein Geld ausgegeben. Aber was war das Besondere? Das Besondere war, die Geistestaufe war ein Wunder, das Philippus nicht vollbracht hat. Ihr müsst euch sein Denken vorstellen. Er war der Große, dann kam Philippus. Ja, und Philippus hat Dinge gemacht, die er nicht konnte. Und jetzt sieht er die Apostel etwas tun, was Philippus nicht tat. Und er dachte, wenn ich jetzt das mache, dann bin ich wieder die Nummer eins in Samaria. Ja, die Nummer eins in der Gemeinde. Ich glaube nicht, dass er okkult tätig werden wieder wollte, aber es war so dieses Denken, er wollte wieder die Nummer eins sein und er konnte die Nummer eins in der Gemeinde sein, wenn er mehr konnte, als Philippus konnte. Und bei Philippus in seinem Dienst, er hat nicht die Geistestaufe vermittelt. Und er wusste, die Apostel kommen und sie gehen wieder. Ich denke, dass das dieser Hintergrund war. Er wollte wieder die Nummer eins sein, er wollte wieder der Höchste in Samaria sein. Das war das, was in seinem Herzen drinnen war. Ihm ging es darum, im Mittelpunkt zu stehen. Das war noch nicht weg aus seinem Herzen. Ja, wir wissen, wenn sich jemand bekehrt, ja, er wird ein neuer Mensch, sein Geist wird von neuem geboren, er bekommt eine neue Natur, aber das Fleisch ist immer noch da. Und das, was sein Denken und sein Fleisch geprägt hat seit Jahrzehnten, er will die Nummer eins sein, er will der Größte sein, das plötzlich hat sich ihm wieder geöffnet. Er hätte der Größte in der Gemeinde sein können, weil er wäre der gewesen, der den Leuten die Hände auflegt, dass sie den Heiligen Geist empfangen, was Philippus nicht getan hat. Und das kann für uns einfach auch ein Hinweis sein, es geht nicht darum, die Nummer eins zu sein. Ja, Jesus hat das gesagt, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer aller Diener. Ja, die Reihenfolge und die Herrschaft im Reich Gottes funktioniert ganz anders. Wenn du nicht bereit bist zu dienen, dann kannst du nicht eine Führungsposition übernehmen. Und es erinnert mich an etwas, was der Jochen mir mal erzählt hat. Also der Vorsitzende von Foursquare, also unserer Denomination, hat gesagt, sie haben zwar viele junge Leute, die auch öfters die Bibelschule durchlaufen oder die Ausbildung durchlaufen, ja, so richtig so ein Studium machen, aber sie finden kaum jemanden, der bereit ist, eine Pastorenstelle zu übernehmen, weil in ihrem Praktikum sehen sie das, wenig Verdienst, viel Arbeit. Du bist meistens der, wenn es schlecht läuft, dem alle die Schuld geben. Keine Ehre. Und da denken sie sich dann, okay, das muss ich mir nicht unbedingt antun. Ja, es gibt andere Qualitäten und die Leitung im Reich Gottes ist anders. Aber wir sehen noch ein paar andere Probleme und ich möchte kurz darauf eingehen, damit wir einfach für uns selber nicht denselben Fehler machen. Also, wir sehen einerseits, was war das Problem, neben dem, dass er im Mittelpunkt stehen wollte. Das nächste Problem war, er hatte kein Verständnis von Gnade. Das hängt übrigens auch zusammen, wenn du weißt, wenn du die Gnade verstehst, dann verschwindet dieser Wunsch, im Mittelpunkt zu stehen. Lass mich das mal ganz kurz vorlesen, weil das ist so wichtig. Im 1. Korinther 4 steht das. Und da hatte Paulus damals Probleme mit denen, dass sich die Korinther gerne im Mittelpunkt gestellt haben. Und er sagte, dies aber Brüder, ja, 1. Korinther 4, Vers 6, dies aber Brüder habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Also wieder, es soll euch nicht erheben, einer gegen den anderen, und dann gibt ihnen den Grund. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Also er sagt, alles, was ihr seid, alles, was ihr habt, alles, was ihr seid, habt ihr als ein Geschenk von Gott empfangen. Und du kannst dich nicht rühmen und sagen, okay, ich bin größer als du, weil ich habe mehr Geschenke bekommen. Das ist der Hintergrund. Im Reich Gottes funktioniert alles über Gnade, und Gnade heißt, du bekommst es von Gott geschenkt. Und es ist auch mit dem Dienst so, es ist ein Geschenk von Gott. Es ist nichts, was du dir verdient hast. Es gibt Voraussetzungen, wo Gott darauf achtet, wie zum Beispiel diese Voraussetzung der in der Treue oder so, wo Gott auf bestimmte Dinge achtet, weil er nicht möchte, dass wir sozusagen, wenn wir anfangen, in den Dienst hineinzugehen, dass es uns kaputt macht. Aber du verdienst es dir nicht. Du verdienst durch deine Treue nicht den Dienst. Du kannst so treu sein wie nur irgendwer. Gott entscheidet und er gibt sowohl den Dienst als auch alles andere. Du bekommst es als ein Geschenk. Und Apollos und Simon hatte kein Verständnis von dieser Gnade. Ja, er wollte diese Vollmacht kaufen. Er hat ihnen Geld angeboten. Er ist nicht zu ihnen gegangen und hat gesagt, okay, ich finde das toll. Ich würde auch gerne diesen Dienst machen. Könnt ihr mich lehren? Könnt ihr mich da irgendwie hineinführen? Er hatte so dieses Verständnis, er kann es erkaufen. Ja, das ist dieses genau der Gegenteil von Gnade. Gnade ist ein Geschenk. Und du kannst es nicht kaufen. Das ist dasselbe wieder, was Paulus gesagt hat. Das war dieses Denken, was auch bei den Juden war und was auch, wo wir Christen immer wieder so reinfallen, wo er das sagt, wo sie so erstaunt waren über diese Heilung des Gelähmten in Apostelgeschichte 3, Vers 12, wo er sagt, was schaut ihr so gespannt auf uns, als hätten wir durch eigene Frömmigkeit oder durch eigene Kraft oder durch eigene Leistung das vollbracht? Nein, es war Gnade, es war die Kraft, es war das, was Gott vorgestellt hat. Und Petrus sah dieses Problem bei Simon sehr genau, denn er hat gesagt, ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist. Ja? Und wir wissen, Bitterkeit ist genau das Gegenteil von Gnade. Gnadenlosigkeit führt immer zu Bitterkeit. Weil da musst du dir plötzlich die Dinge erarbeiten, du musst sie erkaufen, du musst darum kämpfen und du wirst ganz schnell bitter, weil du nicht das bekommst, was du denkst, dass du bekommen solltest. Ja, in Hebräer 12 steht das in Vers 14 und 15, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hure oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtrecht verkaufte. Also die Gnade Gottes, sozusagen, das ist so das Wichtige. Das ist das, was Simon noch nicht verstanden hat in dem Moment, dass es alles aus der Gnade kommt. Und das Nächste, was wir sehen, er ist nicht nur voll bitterer Galle, sondern auch im Banden der Ungerechtigkeit. Ja, er war noch in Ungerechtigkeit, er hatte noch keine Heiligkeit. Und das kann uns auch ein Hinweis sein, wenn wir einfach nur auf der Jagd sind, wir wollen mehr Wunder sehen, wir wollen mehr Salbung, wir wollen mehr Kraft, aber ohne Heiligkeit, ohne Heiligung, dann führt das ganz schnell in große Probleme. Ja. Die zwei Dinge, durch die der Teufel am leichtesten uns zerstören kann, ist Stolz und Unabhängigkeit. Und das ist genau das Gegenteil von Heiligung und von Gnade. Und wir sollen der Heiligung nachjagen. Ja, das ist Hebräer 12, Vers 14, jagt der Heiligung nach. Und wir sollen schauen, dass wir keinen Mangel an Gnade haben. Wir sollen uns immer wieder das ins Gedächtnis rufen. Alles, was Gott für uns hat, das hat er uns geschenkt. Und wir bekommen es als Geschenk durch den Glauben. Und das war eben das Problem bei Simon. Ja, Heiligung hat ihn nicht so sehr interessiert, offensichtlich. Ja, und lass mich das kurz noch sagen, damit es nicht in falschen Punkt bekommen. In 1. Korinther 1, Vers 30 steht das, dass Christus uns zur Heiligung gemacht wurde. Wir haben Heiligkeit geschenkt bekommen. In Epheser 4, Vers 24 steht das, wir sind neue Menschen geworden, geschaffen, gottgemäß in vollkommener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, das hast du als Geschenk bekommen. Aber wir sollen lernen, sozusagen, das, was wir geschenkt bekommen haben, diese neue Natur, unsere Handlungen, unser Denken, unsere Gefühle, unser Reden bestimmen zu lassen. Das ist das, was Heiligung meint. Gott hat es uns geschenkt und wir leben in dem, was er uns geschenkt hat. Und Simon hatte auch kein Verständnis von Gnade, dass es ein Geschenk ist, Und auch, dass manche Dienste, ja, es gibt bestimmte Dienste, oder wie soll ich sagen, bei allen Diensten ist es so, aber es gibt bestimmte Gaben, die mit bestimmten Diensten zusammenhängen. Und egal, wie viel du fastest, egal, wie viel du betest, egal, wie viel du dir das wünschst, es ist Jesus, der bestimmt, in welchen Dienst du berufen wirst. Ja, Gott hat für jeden eine wunderbare Berufung, einen wunderbaren Dienst. Aber manchmal fallen Menschen in diese Falle hinein, dass sie sich immer gerne einen anderen Dienst wünschen, als wozu Gott sie berufen hat. Und dann kann das auch schief gehen. Und das Problem war eben, dadurch, dass Simon kein Interesse an Heiligkeit hatte, kein Verständnis von Gnade hatte, kein Verständnis davon hatte, was es bedeutet, Gott nachzufolgen in der Hinsicht, in Heiligkeit, in Gnade und hineinzuwachsen, diese Berufung, die Gott für einen hat. Deswegen war er zwar ein eifriger Zuschauer, ja. Er hat immer zugeschaut, war immer auf der Suche nach der Kraft, auch noch als Christ. Er hat sich an Philippus gehalten, um die Wunder zu sehen. Aber er kam selber nicht hinein, weil er nicht das von der Gnade wusste. Und wir sehen sogar noch in Vers 24, wo Petrus ihm das sagt, was der Fall ist. Da sagt er dann nicht, geht er nicht zum Herrn und sagt, Herr, vergib mir, ich lag falsch. Sondern er sagt, Simon aber antwortete und sprach, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Wir sehen hier, dass er auch kein Verständnis hatte, zu diesem Zeitpunkt zumindest von Buße und von der vergebenden Kraft Jesu. Er hatte kein Verständnis davon, dass er zu Jesus kommen konnte und Jesus vergibt ihm. Er hatte immer noch dieses Verständnis vorher, dass sozusagen, wenn jemand etwas gegen einen sagt, dass der dann die Macht hat, das auch wieder aufzuheben. Aber er hatte kein Verständnis davon, dass Jesus durch seinen Tod, durch seine Auferstehung alles zerbrochen hat, dass er alles vergeben kann. Also Simon ist hier ein Beispiel dafür, dass wir, wenn wir uns bekehren, immer noch trotzdem falsch liegen können. Aber ehrlich gesagt, ich denke, dass es mit Simon ein gutes Ende nahm. Oder ich hoffe es zumindest, und Jesus hat sich's gewünscht. Was wir für uns daraus ziehen wollen, ist, dass wir einfach dieses Verständnis haben, was Philippus getan hat. Philippus kam in eine Situation, wo er gemerkt hat, da ist etwas, was sozusagen dem Wirken Gottes widerstrebt. Was sich dem Wirken Gottes widersetzt. Das war in dem Fall Simon. Und er wusste, der Name Jesu, vor dem muss ich alles beugen. Und dann hat er sich auf den Namen Jesu konzentriert und offensichtlich auch in seiner Predigt auf den Namen Jesu konzentriert. Denn er verkündigte das Evangelium von dem Reich Gottes und dem Namen Jesu. Und für uns, wenn wir in unserem Leben auf Hindernisse stoßen, wenn wir in unserem Leben auf Probleme stoßen, wenn wir in unserem Leben irgendwo ja, einen geistlichen Widerstand spüren oder merken, dass wir nicht reinkommen. Wir können uns auch dann auf den Namen Jesu berufen. Und da der Name Jesu durch Glauben wirksam wird, heißt das, ich kann mich auf den Namen Jesu nur auf diese Weise berufen, indem ich mir selber wieder ganz neu deutlich mache, warum ist dieser Name kraftvoll? Was steckt in diesem Namen? Was ist durch den Tod und die Auferstehung Jesu passiert? Sind diese Verheißungen, die mir durch den Tod und die Auferstehung Jesu zustehen? Und wenn ich dann das verinnerlicht habe, wenn ich mich damit beschäftigt habe, dann kann ich im Glauben auch beten oder auch befehlen, je nachdem, wo das Problem liegt, und werde erleben, wie dieser Sieg zustande kommt. Und ich möchte euch wirklich, das war das, was ich das letzte Mal gesagt habe, ich möchte es auch dieses Mal wirklich wiederholen. Ich möchte euch ermutigen, den Namen Jesu nicht einfach nur wie eine Floskel im Gebet zu gebrauchen, sondern so wie das Petrus gemacht hat, immer wenn er den Namen Jesu gebraucht hat oder erzählt hat, hat er immer die Basis gesagt, wenn er es anderen gesagt hatte. Ja, wir müssen jetzt nicht hier eine Formel machen, aber dass wir jedes Mal, wenn wir den Namen Jesu gebrauchen im Gebet, dass wir uns selber das bewusst machen. Warum ist diese Autorität in diesem Namen drinnen? Dass wir uns bewusst machen, die Autorität ist deswegen drin, weil dieser Name Jesus diesen Sieg verkündigt. Dass Jesus mit unserer Sünde, mit unserer Schuld beladen gestorben ist, dass er im Totenreich war, dass er alles bezahlt hat, dass er siegreich auferstanden ist, dass er den Tod und den Teufel überwunden hat, dass sich alles vor ihm beugen muss, dass durch seinen Tod und durch seine Auferstehung er mir Anrecht gegeben hat für an jeder Verheißung Gottes. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann kann ich diesen Namen Jesu auch wirklich im Glauben einsetzen und dann wird auch seine Kraft entfalten, die in ihm ist. Amen.